Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. In unserer letzten Sendung haben wir damit begonnen, uns mit den berühmten Büchern der Propheten zu befassen. Dabei wandten wir uns dem Buch des Propheten Jesaja zu. Wir haben erfahren, dass dieses Buch nicht nur von einem Propheten berichtet, sondern dass dieses Buch uns das Leben und das Schicksal von drei Propheten schildert. Die Bibelwissenschaft spricht deshalb von einem ersten, von einem zweiten und von einem dritten Jesaja. In unserer letzten Sendung haben wir uns mit dem ersten Jesaja auseinandergesetzt. Dabei haben wir gehört, dass sich dieser Prophet vor allem durch einige Prophezeiungen über den zukünftigen Messias hervorgetan hat. Jesaja prophezeite, dass der Messias der Sohn einer Jungfrau sein würde. Er prophezeite aber auch, dass der Messias ein göttliches Kind sein werde. Jesaja beschreibt dann auch das Wirken des Messias. Er wird den Blinden die Augen und den Tauben die Ohren öffnen. Auch die Lahmen werden von ihm geheilt werden und können wieder gehen. Und schließlich weist Jesaja noch darauf hin, dass sich der Messias in besonderer Weise für den Frieden einsetzen werde. Auf diese Weise hat also der erste Jesaja bereits im 8. Jahrhundert vor Christus erstaunliche Dinge über den zukünftigen Messias prophezeit. Er sprach von seiner übernatürlichen Menschwerdung, von seinem göttlichen Wesen, von seinem göttlichen Wirken zum Heil der Menschen. In der heutigen Sendung wollen wir uns nun dem zweiten Jesaja zuwenden. Der zweite Jesaja lebte im 6. Jahrhundert vor Christus und wirkte als Prophet unter den verbannten Juden in Babylon. Wir erinnern uns, der babylonische König Nebukadnezar hatte im Jahr 586 vor Christus die Stadt Jerusalem erobert und dann viele Juden nach Babylon in Mesopotamien verschleppt. Der Prophet Jesaja war unter diesen Verschleppten und wirkte nun zum Heil dieser Menschen. Er tröstete das jüdische Volk und kündigte ihm die Rückkehr nach Israel an. Er verfasste aber auch verschiedene Lieder vom Gottesknecht, in denen das Sühneleiden des Messias angekündigt wird. Wir wollen mit einigen Versen beginnen, die Jesaja zum Trost der verbannten Juden gesprochen hat. Und da schlagen wir nun mal das Buch Jesaja auf, Kapitel 40, und lesen ab dem ersten Vers, also Jesaja, 40. Kapitel, Vers 1 und folgende. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist. Denn sie hat die volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Jesaja wendet sich also hier an die Einwohner von Jerusalem, die in dieser Zeit eben nicht in Jerusalem sind, sondern weit weg von ihrer Heimatstadt in Babylon. Eine Stimme ruft: Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken, was krumm ist, soll gerade werden und was hügelig ist, werde eben. Das offenbart Jesaja. Es wird eine Zeit kommen, wo man wieder nach Jerusalem zurückkehren kann. Und dass dazu die Wege geebnet werden, dann verkündet Jesaja den Verbannten in Israel, dass es einen König geben wird, einen starken König, der alle Reiche unterwerfen wird. Es handelt sich um König Kyros, den Gründer des persischen Weltreiches. Dieser König Kyros wird das babylonische Reich erobern und dann den Juden die Möglichkeit geben, von Babylon aus wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Und da finden wir beim Propheten Jesaja auch einige prophetische Worte. Wir schlagen dazu auf Kapitel 41 und lesen ab Vers 5. Also Jesaja Kapitel 41, Vers 5 und folgende. Wer, sagt Jesaja, hat im Osten den geweckt, dem Gerechtigkeit folgt auf Schritt und Tritt? Wer gibt ihm die Völker preis und unterwirft ihm die Könige? Sein Schwert macht sie zu Staub, sein Bogen macht sie zu Spreu, die verweht. Er verfolgt sie, rückt unversehrt vor, berührt kaum mit den Füßen den Weg. Wer hat das bewirkt und vollbracht? Er, der von Anfang an die Generationen ins Dasein rief: Ich, der Herr, bin der Erste und noch bei den Letzten bin ich derselbe. Also hier prophezeit Jesaja, dass ein König kommen wird, der die Völker unterwerfen wird. Und es hat sich dann tatsächlich gezeigt, dass der berühmte König Kyros, der Gründer des persischen Weltreiches, Babylon erobert hat. Und zum Erstaunen der Juden hat er ihnen die Möglichkeit geboten, wieder nach Jerusalem zurückzukehren. Und da haben nun dann die Juden erfahren, dass Gott durch diesen König eingegriffen hat. Und so wie sie aus der Gefangenschaft von Ägypten befreit wurden, so wurden sie nun aus der Verbannung in Babylon wieder entlassen und konnten in ihre Heimat zurückkehren. Und da haben die Juden gespürt: Hier hat unser Gott eingegriffen. Der Prophet Jesaja hat es uns vorausgesagt. Wir hatten damals keine Hoffnung mehr. Aber dieser Mann hat uns gesagt, dass Gott einen König erwecken wird, der uns wieder die Heimkehr ermöglicht. Dann gibt es im 41. Kapitel noch einen weiteren wichtigen, schönen Teil, wo Gott zum Trost der Juden in Babylon spricht. Kapitel 41, Vers 9. Ich habe dich von den Enden der Erde geholt. Aus ihrem äußersten Winkel habe ich dich gerufen. Ich habe zu dir gesagt: Du bist mein Knecht. Ich habe dich erwählt und dich nicht verschmäht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir. Ja, ich mache dich stark. Ja, ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. Hier wird also den Israeliten durch den Propheten Jesaja Mut zugesprochen, dass Gott seinem Volk nahe ist und dass er es von den Enden der Erde zurückholen wird, dass sie wieder heimkehren können in ihre Heimat. Und Gott teilt dem Volk Israel mit, dass es nach wie vor das auserwählte Volk ist. Da heißt es, du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und dich nicht verschmäht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir ja, ich mache dich stark. Ja, ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. Wir müssen uns einmal die Verfassung dieser Menschen vorstellen. Sie sind unendlich weit weg von ihrer Heimat. Sie haben einen Weg von 1300 Kilometern zurückgelegt von Jerusalem bis nach Babylon in Mesopotamien und hatten keine Hoffnung mehr. Und nun kommt dieser Prophet und tröstet sie und ermutigt sie und fordert sie auf, an ihn, an Gott zu glauben. Das ist wunderbar. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gehört, dass Jesaja auch einige Lieder über den sogenannten Gottesknecht verfasst hat. Mit dem Gottesknecht ist die Gestalt des Messias gemeint. Auch der zweite Jesaja kündigt den Messias an und beschreibt ihn als einen Gottesknecht. Und dazu hat er einige bewegende Verse verfasst, die ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Wir schlagen dazu das 42. Kapitel auf und lesen ab dem Vers 1. Also Kapitel 42, Vers 1 und folgende Verse. Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter. An ihm habe ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis auf der Erde das Recht begründet hat, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln. Jesaja bringt hier zum Ausdruck, dass also die Botschaft dieses auserwählten Knechtes Gottes bis zu den fernsten Inseln dringen werden. Also nicht nur die Länder werden seine Botschaft erfahren, sondern auch noch die fernen Inseln, die vor den Küsten liegen, werden seine Botschaft erhalten. So spricht Gott, der Herr, der den Himmel erschaffen und ausgespannt hat, der die Erde gemacht hat und alles, was auf ihr wächst, der den Menschen auf der Erde den Atem verleiht und allen, die auf ihr leben, den Geist. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein. Blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Ich überlasse die Ehre, die mir gebührt, keinem anderen, meinen Ruhm nicht den Götzen. Seht, das Frühere ist eingetroffen, Neues kündige ich an. Noch ehe es zum Vorschein kommt, mache ich es euch bekannt. Soweit diese berühmten Verse über den Gottesknecht, über den Auserwählten Gottes. Der Gottesknecht ist die Gestalt, die Gott schicken wird. Auf ihn hat Gott seinen Geist gelegt. Er wird den Menschen mit großer Barmherzigkeit begegnen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Das sind zwei wunderbare Bilder. Man hat nämlich damals zum Haus, zum Bau von Dächern Schilfrohr verwendet. Und wenn ein Schilfrohr einen Knick hatte, dann hat man dieses Rohr weggeworfen. Und dieses Bild wird nun übertragen auf den Menschen. Der hat auch noch manchmal einen Knick und man könnte ihn wegwerfen. Aber dieser Gottesknecht bricht das geknickte Rohr nicht. Im Gegenteil, er versucht es wieder aufzurichten. Und dann ist hier auch dieses zweite wunderbare Bild. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Wir alle kennen das, wenn oft eine Kerze am Ende ist, dann glimmt nur noch der Docht und dann drückt man mit den Fingern zu, damit der Docht verglimmt. Und hier heißt es, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Es gibt auch Menschen, die oft ganz am Ende sind und wo gerade noch die letzte Lebenskraft noch ein bisschen glimmt. Und da wird nun das Feuer neu entzündet. Diese wunderbaren Vergleiche aus dem Bauwesen, wo man ein geknicktes Schilfrohr einfach weggeworfen hat, weil man es nicht für den Bau eines einfachen Daches verwenden konnte. Und den glimmenden Docht, das ist ein Bild, das jedem von uns vertraut ist, das wird hier verwendet und auf den Menschen übertragen. Der geknickte Mensch wird nicht zerbrochen und der Mensch, bei dem gerade noch ein bisschen etwas glimmt, wird nicht ausgelöscht, sondern wieder neu entzündet. Das bedeutet, dass der Auserwählte Gottes, der zukünftige Messias, den Menschen mit seinen Fehlern nicht verwirft und dass er auch den letzten Funken in der Seele des Menschen wieder neu entfacht. Er wird den Menschen das Recht und das Licht der Wahrheit bringen und sie auf diese Weise aus der Gefangenschaft des Unrechts und aus der Blindheit des Irrtums befreien. Liebe Freunde, diese Zeilen aus dem Buch Jesaja, die sind zeitlos. Wir haben auch heute so manche geknickte Schilfrohre. Und wir haben auch in unserer heutigen Zeit viele Menschen, bei denen der innere Docht am Verglimmen ist. Und da wird nun gesagt, dass dieser Gottesknecht, der zukünftige Messias, dass Jesus dieses geknickte Schilfrohr nicht zerbricht und dass er den glimmenden Docht nicht löscht, sondern dass diese Menschen durch ihn wieder zum Leben kommen. Sie werden wieder aufgerichtet. Sie beginnen wieder zu leben. Das ist eine zeitlose Botschaft, die bis heute gilt. Und diese verschiedenen Verse über den Gottesknecht, die hat der zweite Jesaja bereits im 6. Jahrhundert vor Christus verfasst. Und dann haben wir da auch noch eine weitere berühmte Stelle, das sogenannte vierte Lied vom Gottesknecht. Und das finden wir im 52. Kapitel. Dort wird uns nun der Gottesknecht vorgestellt als der große Sühnende. Dieses Lied vom vierten Gottesknecht wird immer in der Karfreitagsliturgie auch vorgelesen, wo den Menschen bewusst gemacht wird, dass Jesus die Sünden der Menschen auf sich genommen hat. Und da lesen wir nun, wie der zweite Jesaja diesen Gottesknecht, diesen Mann der Schmerzen beschreibt und wie er die damaligen Juden darauf hingewiesen hat, dass der zukünftige Messias ein Mann der Schmerzen sein wird, dass er die Sünden auf sich nehmen wird und damit die Menschen erlösen wird. Lesen wir hier eine kleine Auswahl von einigen Versen. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft. Durch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sühneopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Der zweite Jesaja kündigt hier einen Gottesknecht an, der für die Sünden der Menschen büßt. Er nimmt die Sünden der Menschen auf sich und wird wegen unserer Sünden bestraft. Durch seine Schmerzen und sein Sühneopfer sind wir gerettet. Nachdem er alles ertragen hat, heißt es, erblickt er das Licht. Und das ist ein Hinweis auf die Auferstehung. Dieses gewaltige Lied wurde später als eine Ankündigung des Sühneleidens Jesu verstanden. Und es macht hier auf etwas aufmerksam, das zunächst sehr schwierig zu begreifen ist. Gott selbst schickt den Gottesknecht, um für die Menschen, für die Sünden der Menschen zu büßen. Etwas Unglaubliches. In keiner anderen Religion wird so eine messianische Gestalt vorgestellt. Gott schickt einen Gottesknecht, der für die Sünden der Menschen büßen wird. Dieses berühmte vierte Lied vom Gottesknecht, das wir beim Propheten Jesaja finden können, das ist unglaublich ergreifend und erschütternd. Und es hat so manche große jüdische Gestalten gegeben, die aufgrund dieser Lieder vom Gottesknecht in Jesus Christus den Messias erkannt haben.
Es ist wahr, er trug unsere Krankheit. Es ist wahr, er lud auf sich all unsere Schmerzen. Es ist wahr. Wir dachten, er wäre von Gott geschlagen und geplagt. Aber er ist wegen unserer bösen Taten verwundet.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zum sogenannten dritten Jesaja. Dieser Prophet wirkte unter den Juden, die aus der babylonischen Verbannung nach Palästina zurückgekehrt waren. Dieser Prophet wies auf die wahre Frömmigkeit hin und kündigte an, dass alle Völker nach Jerusalem pilgern werden. Er sprach aber auch von der frohen Botschaft des gesalbten Gottes. Wir wollen zunächst einmal mit einigen Versen beginnen, die sich auf die wahre Frömmigkeit beziehen. Und dazu lade ich Sie ein, das Kapitel Nummer 58 aufzuschlagen. Wir beginnen also mit dem zweiten Vers im 58. Kapitel. Jesaja, Kapitel 58, Vers 2. Und da weist nun der Prophet darauf hin, dass es mit der Frömmigkeit nicht so einfach ist. Und er sagt, dass es oft Menschen gibt im Volk, die glauben, dass sie eigentlich alles in richtiger Weise tun und trotzdem greift Gott nicht ein. die glauben, dass sie fromm sind und fragen sich, warum hilft mir dieser Gott nicht? Und da weist sie nun der Prophet Jesaja darauf hin, dass die wahre Frömmigkeit doch ein bisschen anders ausschaut, als so manche sich das vorstellen. Und da hören wir nun, wie der Prophet Jesaja aus der Sicht Gottes zu den Juden spricht. Sie suchen mich Tag für Tag, denn sie wollen meine Wege erkennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das vom Recht seines Gottes nicht ablässt. So fordern sie von mir ein gerechtes Urteil und möchten, dass Gott ihnen nahe ist. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum tun wir Buße und du merkst es nicht? Seht, an euren Festfasttagen macht ihr aber Geschäfte und treibt alle eure Arbeiter zur Arbeit an. Obwohl ihr fastet, gibt es Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme, o Droben, kein Gehör. Gott macht also die Menschen darauf aufmerksam, dass es nicht mit dem Fasten getan ist. Sie tun Buße und trotzdem machen sie ihre Geschäfte und treiben alle ihre Arbeiter zur Arbeit an. Und Gott macht sie darauf aufmerksam, obwohl ihr fastet, gibt es Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. Und dann sagt er, so wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben, also bei Gott, kein Gehör. Ist das ein Fasten, wie ich es liebe? Ein Tag, an dem man sich der Buße unterzieht, wenn man den Kopf hängen lässt, so wie eine Binse sich neigt, wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt. Nennst du das ein Fasten und einen Tag, der dem Herrn gefällt? Das hingegen ist ein Fasten, wie ich es liebe, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du dann um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du der Unterdrückung bei dir ein Ende machst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemand verleumdest, dem Hungrigen dein Brot reißt und den Darbenden satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind Zeilen, die uns immer wieder bewegen. Hier wird also den Leuten nach ihrer Rückkehr aus dem babylonischen Exil erklärt, was wirkliche Frömmigkeit ist. Es geht also nicht um das äußere Fasten. Es geht nicht um die äußere Buße, wenn gleichzeitig alle sündhaften Dinge weitergehen. Was soll dieses Fasten, was soll diese Buße, wenn die Nächstenliebe fehlt? Und deswegen ruft hier Jahwe die Menschen auf, ein wirkliches Fasten, ein wirkliches Büßen zu betreiben, aber gleichzeitig auch die Liebe und die Gerechtigkeit zu fördern. Gott sagt hier ganz deutlich, dass ist ein Fasten, wie ich es liebe, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen. Liebe Freunde, es gibt auch heute bei uns Formen der Sklaverei. Es gibt auch heute so manches Joch, das auch wir den anderen auferlegen. Und dann fährt Gott fort, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. Das sind ja die ganz klassischen Werke der Barmherzigkeit, die wir dann auch bei Jesus wiederfinden werden. Und dann verspricht Gott den Menschen, dass er ihnen helfen wird. Und da heißt es dann, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran. Die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du dann um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du der Unterdrückung bei dir ein Ende machst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemand verleumdest, dem Hungrigen dein Brot reichst und den Darbenden satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Das sind auch wieder einmal zeitlose Verse. Das gilt genauso auch für unsere heutige Zeit. Wenn man sich vorstellt, diese Verse sind also über 2000 Jahre alt, ja, man muss sagen 2500 Jahre alt, dann kann man nur sagen, hier spricht Gott immer noch zu uns. Er weist uns darauf hin, auf was es wirklich ankommt. Auf die Barmherzigkeit, auf die Nächstenliebe, auf die Gerechtigkeit. Und es ist doch oft auch in unserem Leben so, dass wir uns sagen, ja, ich tue doch alles, was Gott will. Und trotzdem erhört er mich nicht. Ich schrei, aber der oben hat offensichtlich meine Stimme noch nie vernommen. Und da gibt uns jetzt Gott bereits im Alten Testament die Antwort. Es braucht zunächst die Werke der Liebe, der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit. Und wenn der Mensch sich in diese Dinge vertieft und sich um diese Dinge bemüht, dann wird er plötzlich auch von Gott her eine ganz andere Zuwendung erfahren. Die eigene Barmherzigkeit öffnet auch der Barmherzigkeit Gottes ganz andere Tore. Die eigene Liebe und die eigene Gerechtigkeit macht uns bereit, die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes zu empfangen. Das ist überwältigend. Also so wie wir lieben, so wie wir gerecht sind und so wie wir barmherzig sind, so können wir in einem erweiterten Maß dann auch die Liebe, die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit Gottes empfangen. Wir müssen uns durch unser Tun darauf vorbereiten, die Liebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes zu empfangen. Dann wollen wir noch einen weiteren ganz berühmten Passus, also eine Stelle beim Propheten Jesaja kennenlernen und dazu schlagen wir das Kapitel 61 auf. Und da lesen wir dann vom Vers 1 ab. Also Jesaja, Kapitel 61, Vers 1. Der dritte Jesaja verkündet in diesen Versen auch, wie der Messias seine frohe Botschaft verkünden wird. Und dabei lässt der Prophet Jesaja den Messias in der ersten Person sprechen. Und da hören wir nun die berühmten Verse. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung. Da wird also bewusst, dass der Messias kommen wird, um den Menschen eine frohe Botschaft zu verkünden und dass er alle heilen wird, deren Herz zerbrochen ist, und damit die Gefangenen, die Inneren, aus der inneren Gefangenschaft entlassen werden. Das wird hier angekündigt. Und wir hören dann auch noch weiter, wie Jesaja hier das Wirken, die frohe Botschaft des Messias verkündet. Und er wird den Gefesselten die Befreiung ankündigen, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle Trauernden tröste, die Trauernden Zions erfreue, ihnen Schmuck bringe anstelle von Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt Verzweiflung. Alles das wird hier angekündigt. Hier wird die frohe Botschaft des Messias angekündigt. Wir können also sagen, dass diese Stelle auch wieder ein Hinweis ist auf die Bedeutung des Messias. Und dieser Text enthält auch die berühmte Stelle, die Jesus in der Synagoge von Nazareth vorgelesen hat. Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Mit dieser Stelle wollte Jesus darauf hinweisen, dass sich diese Worte des Propheten Jesaja nun an ihm erfüllt hätten. Liebe Hörerinnen und Hörer, fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen, was wir heute gehört haben. Wir haben zunächst vom zweiten Jesaja gesprochen. Und da ging es um einen Propheten, der die Juden im babylonischen Exil getröstet hat, der ihnen die Verheißung der Heimkehr aus der Verbannung ausgesprochen hat. Wir haben dann auch gehört von den berühmten Liedern über den Gottesknecht. Und dabei wurde uns auch bewusst, dass bereits bei Jesaja das Leiden Jesu angekündigt wurde. Und dann haben wir uns auch noch mit dem dritten Jesaja beschäftigt. Und da ging es hauptsächlich um die wahre Frömmigkeit. Der Prophet sagt den Menschen im Sinne Gottes, was wahre Frömmigkeit ist. Und schließlich hat dann der dritte Jesaja auch noch auf die frohe Botschaft des gesalbten Gottes hingewiesen, auf die frohe Botschaft, die dann später von Jesus Christus verkündet wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun einiges gehört über das Buch Jesaja, in dem uns vom Leben von drei verschiedenen Propheten berichtet wird. Wir wollen nun zum nächsten großen Propheten übergehen und da geht es nun ganz konkret um das Buch Jeremia, in dem uns vom Propheten Jeremias einiges berichtet wird. Wir beginnen zunächst einmal mit dem Leben dieses Propheten und werden dann auf einige besondere Stellen in seinem Buch eingehen. Der Prophet Jeremia lebte im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus. Er stammte aus einer Priesterfamilie aus Anatot in der Nähe von Jerusalem. Jeremias wurde bereits als junger Mann von Gott zum Propheten berufen. Als dann unter dem jüdischen König Joachim heidnische Sitten in das Land eindrangen, kämpfte der Prophet leidenschaftlich gegen diese Missstände. Es kam zu einem Konflikt mit dem König und der Prophet wurde vom König sogar verfolgt. In tiefer Enttäuschung über den Misserfolg seiner Verkündigung und über die Verfolgung durch seine eigenen Verwandten und Landsleute war der Prophet auf der Verzweiflung nahe. Im Jahr 597 vor Christus wurde dann die Stadt Jerusalem von den Babyloniern erobert. Der König Joachim und ein Teil der Einwohner Jerusalems wurden nach Babylon verschleppt. Jeremias aber konnte in Jerusalem bleiben. In mehreren Briefen warnt und tröstet der Prophet die nach Babylon verschleppten Landsleute. Gleichzeitig warnt er aber den neuen König Zidkia vor einer Politik gegen die Babylonier. Er macht ihn darauf aufmerksam, dass er sich nicht gegen die Babylonier wenden dürfe, um nicht noch einmal eine Eroberung durch die Babylonier zu riskieren. Doch der König hört nicht auf die Worte des Propheten und setzt seine Politik gegen die Babylonier fort. Und nun rückt im Jahr 587 vor Christus wieder ein großes babylonisches Heer heran und belagert die Stadt Jerusalem. Während der Belagerung Jerusalems wird der Prophet von König Zidkia verdächtigt, dass er mit den Babyloniern zusammenarbeitet. Jeremia wird verhaftet und im Hof des Königspalastes gefangen gehalten. Doch auch als Gefangener schweigt Jeremia nicht und verkündet die Botschaft Gottes. Nach dem Fall der Stadt Jerusalem im Jahr 586 vor Christus werden König Zidkia und viele Einwohner von Jerusalem nach Babylon verschleppt. Jeremias aber kann auf Anordnung des babylonischen Königs in Jerusalem bleiben. Der Prophet versucht nun, den kleinen Rest des Volkes, der in Jerusalem zurückgeblieben ist, zu trösten. Doch nach einiger Zeit wird in Jerusalem der babylonische Statthalter Gedalia ermordet. Nun fliehen viele Bürger von Jerusalem in Ägypten nach Ägypten, um nicht der Rache der Babylonier zu verfallen. Auch Jeremia wird gezwungen, nach Ägypten mitzugehen. Und dort, im babylonischen Exil, stirbt dann der Prophet Jeremias. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen schon aus diesen wenigen Aussagen, dass Jeremia in einer dramatischen Zeit gelebt hat. Es war die Zeit der großen Bedrängnis durch die große babylonische Weltmacht. Der König Nebukadnezar von Babylon hat Jerusalem dreimal angegriffen. Im Jahr 605 vor Christus, dann 597 vor Christus, dann noch einmal 586 vor Christus. Und zum Teil war auch diese unglückselige Politik der jüdischen Könige daran schuld. Und Jeremia warnt die Könige und sagt immer wieder, bitte kämpft nicht gegen die Babylonier. Verbündet euch nicht mit den Ägyptern gegen die Babylonier. weil irgendwann kommt dann wieder ein babylonisches Heer. Unsere Stadt wird dann wieder belagert, unsere Stadt wird wieder erobert und es werden dann wieder viele von uns in die Verbannung geführt, in das ferne Babylon. In dieser Zeit wirkt also Jeremia. Und nun wollen wir noch ganz kurz hören, wie es bereits in jungen Jahren zur Berufung von Jeremia zum Propheten gekommen ist. Jeremia wurde bereits in jungen Jahren von Gott zum Propheten berufen. Aber der junge Jeremia wehrte sich gegen seine Berufung und erwiderte Gott, dass er noch zu jung sei. Gott aber beharrte auf seiner Berufung und trug Jeremia auf, dorthin zu gehen, wohin er ihn sende, und das zu verkünden, was er ihm auftrage. Gott sagte zu dem jungen Jeremia, dass er sich nicht fürchten solle, da er mit ihm sein werde. Und nun hören wir diese Berufung von Jeremias in einigen Versen. Und dazu schlagen wir nun auf das Buch Jeremia, erstes Kapitel, und lesen ab dem vierten Vers. Also Jeremia, Kapitel 1, Vers 4. Das Wort des Herrn erging an mich. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sagte ich, ach, mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch zu jung. Aber der Herr erwiderte mir, sag nicht, ich bin noch zu jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen. Und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Spruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu mir, hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund, sieh her. Am heutigen Tag setze ich dich über Völker und Reiche. Du sollst ausreißen und niederreißen, vernichten und einreißen, aufbauen und einpflanzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind gewaltige Worte. Hier wird dieser junge Mann von Gott angesprochen und er fühlt sich überfordert. Es ist unheimlich, wenn jemand die Berufung zum Propheten bekommt, der weiß doch ganz genau, was da auf ihn zukommt. Und doch bleibt Gott bei seiner Berufung. Und er sendet den jungen Mann. Und er sagt ihm, er wird ihm alle Kraft geben, die er braucht für diese Sendung. Und er soll ausreißen und niederreißen, vernichten und einreißen, aufbauen und einpflanzen durch seine Botschaft. Er soll die Menschen aufrütteln. Und es ist immer wieder ein Geschenk, wenn Gott Propheten beruft. Wehe, wenn ein Volk keine Propheten hat. Und noch schlimmer, wenn es falsche Propheten hat. Hier wird Jeremia gerufen. Und er ist oft verzweifelt, aber er hält an der Berufung fest. Er ist treu zu dieser Berufung. Das ist das Entscheidende. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen. Und schicke einen ganz lieben Gruß an die Schweiz. Auf Wiederlurge, auf Wiederhöre. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.